ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. Heute Perspectives On SME Social Media Visibility.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On, der letzten vor einer längeren Sommerpause. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM Campus Stuttgart und mein heutiger Gast ist Björn Kemper. Er ist CEO und Vorsitzender des Verwaltungsrats bei der Kemper GmbH, einem mittelständischen Familienunternehmen und Spezialisten im Bereich Absaugtechnik mit Sitz im nordrhein-westfälischen Wreden. Björn Kemper ist zudem Co-Gründer des Beratungsunternehmens ETI Ventures und nicht zuletzt ISM-Alumnus. Ende der 90er erlangte er hier sein Diplom als Betriebswirt mit Schwerpunkt International Management. Im April war Björn Kemper bereits im Rahmen einer Masterclass an der ISM zu Gast. Damals sprach er aus der Sicht eines mittelständischen Familienunternehmens über die Möglichkeiten eines modernen Entrepreneurial Brandings. Und heute ist er gewissermaßen hier, um in ein spezifisches Teilgebiet dieser Branding-Maßnahmen einzutauchen. Wir wollen uns heute nämlich mit der Frage beschäftigen, welche Möglichkeiten KMUs im digitalen Raum, insbesondere auf Social Media, offen stehen, um ihre Sichtbarkeit gegenüber relevanten StakeholderInnen zu erweitern. Ich bin sehr gespannt auf seine konkreten praktischen Erfahrungen zu dem Thema. Vorher aber natürlich erst einmal herzlich willkommen hier im Podcast Björn Kemper.
Ja, Julian, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, du hast das ja schon sehr schön ausgeführt. Ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Und danke erstmal für diese schöne Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, bevor wir gleich thematisch einsteigen, müssen wir vielleicht erstmal kurz das Unternehmen skizzieren, dem du als CEO vorstehst. Kannst du uns mal ein kurzes Porträt der Kemper GmbH liefern? Wie sehen die Dimensionen und das Produktportfolio aus? Und was sind für euch relevante StakeholderInnen bzw. Absatzmärkte?
Ja, das kann ich gerne machen. Also das Unternehmen wurde von meinem Vater gegründet, 1977. Damals war das schon so, ein Hersteller von Absaug- und Filteranlagen für die metallverarbeitende Industrie. Der Ursprung liegt im Schweißen von Metallen oder von Stahl. Etwas, was ja nicht allgegenwärtig ist, was man nicht jeden Tag sieht, aber allgegenwärtig ist im Sinne von, wir können froh sein, dass es Schweißen gibt, weil sonst würde kein Auto auf der Straße sich bewegen, zumindest nicht in dem Zustand, wie man sie erwartet. Heißt, dass das Schweißen ist allgegenwärtig, überall sind Schweißnähte zu sehen, die, ich sag mal, du jetzt und vielleicht auch der ein oder andere nicht unbedingt, dem die nicht auffallen, aber wir haben da natürlich einen etwas anderen Blick dafür und überall, wo geschweißt wird, entstehen eben auch Schadstoffe in Form von Rauch und diesen Rauch, den saugen unsere Geräte ab und an der Entstehungsstelle am besten und dann wird die Luft gereinigt und das ist eigentlich auch das Grundprinzip von Anfang an gewesen und wir haben uns da, auch wenn in den vergangenen fast fünf Jahrzehnten, muss man sagen, auch mal hier und da noch in eine etwas andere Branche reinging, immer eigentlich auf diese metallverarbeitende Industrie fokussiert und ich glaube, das ist das, was uns auch dann relativ schnell dazu gebracht hat, international unterwegs zu sein, weil der Markt in Deutschland natürlich ein großer ist, aber wenn man wachsen will, natürlich auch über die Grenzen hinausschauen muss und das haben wir sehr, sehr früh getan bei Kemper und wir sind heute sehr, sehr international auch aufgestellt. Also die Produkte sind im weitesten Sinne dem Arbeitsschutz zuzurechnen, also dem Gesundheitsschutz der Mitarbeiter, die letzten Endes schweißen oder in der Metallbearbeitung dort oder im metallverarbeitenden Betrieb arbeiten, um eben da für einen entsprechenden Schutz zu sorgen, der Atemwege und generell der Gesundheit. Und das ist also Arbeitsschutz im erweiterten Sinne. Und was das Unternehmen angeht, heute sind wir in nahezu allen Märkten, in denen es industrielle Prozesse gibt, sind wir vertreten. Wir haben 9 eigene Niederlassungen in den wichtigsten Märkten. Wir haben Produktionsstätten in Deutschland, in Tschechien und in China. Und zu der Dimension kann man sagen, wir sind etwas über 400 Leute, die da weltweit für den Arbeitsschutz tätig sind. Und vom Umsatz her ist das eine Größe von etwas über 50 Millionen Euro Jahresumsatz, den wir damit erzielen.
Aus all dem geht ja jetzt schon hervor, dass das Unternehmen primär eher B2B ausgerichtet ist. Ich weiß nicht, wie es unseren HörerInnen geht, aber zumindest ich habe privat jetzt in letzter Zeit eher selten ein Gerät zur Schweißrauchabsaugung benötigt. Warum ist das Thema Sichtbarkeit auf Social Media für euch trotzdem so ein wichtiges Thema?
Naja, fangen wir mal an bei dem Vertriebsweg. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass also jeder, der ein Auto fährt, und das sagen wir mit Überzeugung, dass jeder, der ein Auto fährt, egal welcher Marke, irgendwo in der Prozesskette, beim Schweißen der Karosserie, der Armaturenbrettträger oder sonstiger Dinge, irgendwo ein Teil an einem unserer Geräte vorbeigefahren, gelaufen oder wie auch getragen oder wie auch immer wurde, weil eben wir ja sehr stark vernetzt sind, auch mit der Automobilindustrie, mit den Zulieferern. Und du hast natürlich vollkommen recht, es ist ein absolut reines B2B-Geschäft. Die Frage ist nur, welche Aufmerksamkeit man erzeugen kann bei den Nutzern. Also es geht um einmal ein Bewusstsein zu schaffen bei den Schweißern, die letzten Endes zwar wissen, dass es nicht besonders gesund ist, diesen Rauch einzuatmen, aber es passiert erstmal nichts. Also es ist nicht so, wie wenn einem Hammer auf den Fuß fällt, dann kaufe ich mir am nächsten Tag Arbeits- oder Schutzschuhe, weil ich nicht möchte, dass es wehtut. Das ist beim Schweißen, bei dem Rauch, so ähnlich wie beim Rauchen. Wenn ich eine Zigarette rauche, sterbe ich nicht am nächsten Tag. Dann würde natürlich niemand rauchen. Und beim Schweißrauch ist es ähnlich. Es dauert sehr lange, bis etwas passiert. Es gibt so ein paar Effekte, wie dass man ein bisschen Dreck in der Nase hat. Oder es gibt auch so je nachdem, welche Materialien man verarbeitet, gibt es auch gewisse Vergiftungserscheinungen. Aber zunächst mal passiert nicht viel. Und da setzen wir an, um so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Früher haben wir das getan, indem wir gesagt haben, den Finger erhoben haben und gesagt haben, du darfst das nicht tun. Und heute ist es eben so, dass wir eher das Bewusstsein schaffen wollen. Und da wir über verschiedene Handelsmittler im Grunde genommen unsere Produkte vertreiben, bekommen wir den Endanwender, also der Schweißer, der jetzt beispielsweise ein Armaturenbrettträger, das ist ein schlechtes Beispiel, weil das ist meist automatisiert, aber der, ich sag mal, eine Konstruktion schweißt. Der Schweißer ist ja beschäftigt bei seinem Arbeitgeber und der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass sein Arbeitsplatz so ausgestattet ist, dass er gesund dort oder mit so wenig wie möglich Beeinträchtigung dort arbeiten kann. Und wenn dieser Unternehmer das Bewusstsein nicht hat, dann ist es schwierig für den Mitarbeiter dann, weil er diese Arbeitsschutzausrüstung, also die Absauganlage oder die Absaugung nicht bekommt. Und dann, wenn der Unternehmer das macht, geht er zu seinem Fachhändler und der Fachhändler verkauft ihm dann ein Gerät von uns. Also wir haben mehrere Stufen, bis wir an den Endanwender kommen. Und wir haben vor einiger Zeit uns überlegt, wie können wir denn diese Endanwender, also den Schweißer an sich oder die Schweißerin natürlich, die gibt es auch, leider nicht so viele, aber es wird auf jeden Fall besser. Wie können wir die erreichen? Und da haben wir uns überlegt, dass natürlich der Social Media ein Instrument ist, um eben letzten Endes diese Leute besser erreichen zu können. Den Händler natürlich auch damit, aber eben auch den Schweißer, der am Ende unser Gerät benutzt, weil wir so keinen Zugang zu diesen Personen hatten. Und das ist so das, was wir ursprünglich damit bezweckt haben. Das andere ist, dass wir natürlich dadurch unsere Marke entsprechend aufladen. Also wir sind weg von dem, was ich gerade schon gesagt habe, dem erhobenen Zeigefinger von, naja, du darfst das nicht machen, weil das ist gegen die Vorschriften, hin zu einem, es ist uncool, wenn du ohne Absaugung schweißt. Ja, wir vergleichen das immer mit zum Beispiel Skihelmen. Früher warst du der Depp, wenn du einen Skihelm aufhattest. Noch viel schlimmer war es beim Snowboardfahren. Da haben alle über dich gelacht, weil du als weich verweichlicht oder sonst irgendwie vielleicht gegolten hast, wenn du einen Helm aufhattest. Heute ist es genau umgekehrt. Wenn du heute ohne Helm in der Skipiste oder in der Schlange vor dem Lift stehst, wirst du schräg angeguckt, warum du keinen Helm trägst. Und das ist so ein gleicher Effekt, den wir erreichen wollen. Ähnliches wird wahrscheinlich irgendwann beim Fahrradfahren passieren. Und wir haben das auch hier und da mal verglichen mit der Kampagne von Gib AIDS keine Chance, gab es mal. Ich glaube, das war in den 90ern oder sowas. Da wurde auch auf eine, ja, amüsante und charmante Art und Weise den Zuhörerinnen oder den Zuschauern, das war ja auch Fernsehwerbung, auf eine amüsante Art und Weise nahegebracht, wie wichtig es sein kann, sich selbst zu schützen, zum Beispiel mit Kondomen. Und das ist so der Anspruch, den wir hatten. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch unsere Marke damit aufladen und unsere Marke deutlich bekannter machen und so damit oder dafür sorgen, dass wir natürlich am Ende des Tages indirekt über diesen Weg natürlich auch mehr Umsätze generieren, weil wir einfach erreichen, und das ist zum Teil schon so geschehen, dass man bei Absaugtechnik in Deutschland und in anderen Ländern immer als erstes an Camper denkt. Auf dem Weg sind wir gerade und deswegen haben wir uns irgendwann dafür entschieden, deutlich stärker in Social Media unterwegs zu sein.
Das hast du insbesondere im ersten Teil deiner Antwort schon sehr die Perspektive der ArbeitnehmerInnen angesprochen, wobei eher aus einer Perspektive von ArbeitnehmerInnen, die bei anderen Unternehmen beschäftigt sind. Ein Kernanliegen von Social Media Kampagnen von Unternehmen ist aber oftmals auch das Employer Branding. Ist es bei euch auch so? Und wenn ja, wie siehst du diese Maßnahmen zur Pflege von Unternehmen als Arbeitgebermarke auf Social Media? Welche Potenziale siehst du da?
Also erstmal sehe ich es als extrem wichtig an und das ist auch ein weiterer Hauptbestandteil dessen, warum wir das machen. Die Sichtbarkeit von Unternehmen, insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen in Bezug auf Employer Branding und darauf, die besten Talente für sich zu akquirieren, ist einfach nicht mehr wegzudenken. Also es ist unheimlich wichtig, diese Sichtbarkeit zu erzeugen, weil die eben auf andere Art und Weise gar nicht mehr zu erreichen ist. Nicht nur, weil wir natürlich hauptsächlich junge Leute ansprechen, zum Beispiel in Azubi-Kampagnen, um besonders attraktiv für Auszubildende zu sein. Da reicht es eben nicht mehr, den Obstkorb und das kostenlose iPad oder ein Sushi-Bike, was wir auch anbieten, was wir den Auszubildenden geben. Das reicht schon lange nicht mehr. Man muss da noch eine ganze Menge mehr machen. Und wenn man als cooles Unternehmen, obwohl man in einer eher konservativen Branche unterwegs ist, wahrgenommen wird, dann kann man sehen, dass das unheimlich helfen kann bei der Akquise von Mitarbeitern, nicht nur Auszubildenden. Und wir haben da ein schönes Beispiel. Die letzte Azubi-Kampagne, die wir gemacht haben, hat natürlich auch dazu geführt, dass wir tolle Auszubildende einstellen dürfen, aber viel mehr noch für das generelle Employer Branding. Also wir sind so viel auch darauf angesprochen worden und man sieht einen signifikanten Anstieg der Bewerberinnen und Bewerber nach Ausstrahlung dieses Videos oder der Kampagne, die eigentlich für Auszubildende gedacht war. Und das nutzen wir natürlich jetzt, wo wir es wissen, dass das so ankommt, werden wir natürlich diese Dinge weiter auch aufrechterhalten. Und ich glaube, dass es unerlässlich ist für ein Unternehmen, gerade im mittelständisch geprägten Bereich, diese Sichtbarkeit zu erhöhen und auch dauerhaft zu erreichen. Vor allen Dingen in Bereichen, in denen, also wir sind hier im Münsterland, direkt an der niederländischen Grenze. Der ein oder andere hat das auch schon mal als Silicon Valley quasi Deutschlands bezeichnet, so das Münsterland, das hört man immer mal wieder. Bei uns in der Region und tatsächlich in der Stadt auch, gibt es so viele Unternehmen, die sehr attraktiv sind, weil sie international unterwegs sind, weil sie gut aufgestellt sind, zu großen Unternehmen teilweise gehören, die auch Karrierechancen natürlich bieten. Und da muss man natürlich sich was einfallen lassen. Und ich finde es immer schade, wenn man Unternehmen sieht, auch wenn wir dann weniger Wettbewerb haben, hier die tolle Sachen machen, die wirklich richtig, sag mal, gut im Markt unterwegs sind, international auch sehr gut aufgestellt sind und dann gar nicht zeigen, dass das so ist. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Und deswegen ist es für uns umso wichtiger, auch nach außen diese Sichtbarkeit zu zeigen. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten, der hieß Tue Gutes und rede darüber, bitte. Ja, das sagt man, hat man früher so gesagt. Das ist ein Spruch, der schon relativ alt ist, kommt aus dem Marketing. Es ist wirklich so, man muss halt die Dinge, die man im Inneren gut macht, die natürlich die Mitarbeiter mitbekommen, aber auch nach außen bringen. Also diese Außenwirksamkeit und diese Sichtbarkeit nach außen ist extrem wichtig für uns auch im Bereich und vor allen Dingen auch im Bereich des Employer Brandings, gar keine Frage.
Du hast vorher jetzt eine Kampagne im Azubi-Bereich angesprochen, die dann auch darüber hinaus erfolgreich war aus deiner Sicht. Was hatte die denn zum Gegenstand? Wie sah die aus?
Es war eigentlich eine Aneinanderreihung von Vorteilen, die es bei uns gibt, auf eine, sehr amüsante Art dargestellt. Und wir haben da viel mit Memes gearbeitet. Also das, was die jungen Leute anspricht. Und es war wirklich sehr, sehr lustig. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich den ersten Rohschnitt sozusagen gesehen habe. Da war ich gerade im Urlaub und saß in einem Bus mit Leuten, wo wir von einer, ich weiß es schon gar nicht, von einer Sightseeing-Tour zurückkamen und wir waren müde und K.O. und ich habe plötzlich angefangen, wirklich laut zu lachen und alle haben mich angeguckt, weil alle fast schon geschlafen haben und ich fand es so witzig, obwohl ich gar nicht so der Typ bin, der diese Memes unbedingt versteht. Ja, also viele haben mich auch angesprochen. Man sagt, ja, aber das ist doch irgendwie, ich verstehe diese Bilder, die ihr da benutzt, gar nicht. Und junge Leute haben das total gefeiert. Ich habe selbst Kinder in dem Alter, also die sind 19 und 22 Jahre alt, die so, ich sag mal, die das verstehen, und die wurden von ihren Freundinnen und Freunden angesprochen und haben gesagt, wow, was da Camper macht, ist ja Wahnsinn. Das ist so witzig. Wir haben das so gefeiert, und also man konnte wirklich überall hören, dass darüber gesprochen wurde, und man kann das so, glaube ich, gar nicht so wiedergeben. Also es war eine sehr, sehr lustige und deutlich überzogene Darstellung der Vorteile, die wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten, wenn sie bei uns eine Ausbildung anfangen oder eben bei uns beschäftigt sind, und die ganzen Benefits, die wir haben, einfach auf eine sehr lustige Art dargestellt mit Snippets aus dem Internet, von YouTube und so weiter, Instagram vermischt. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich das anzuschauen, weil das ist wirklich witzig. Nicht nur, weil es von uns ist, weil ich finde es persönlich auch echt total lustig.
Vielleicht können wir das dann auch noch in den Shownotes unten verlinken. Wenn wir jetzt eh gerade bei so jugendlichen Zielgruppen sind oder auch sowas wie Meme-Kultur, es ist ja auch so, dass die Relevanz verschiedener Social-Media-Kanäle oft sehr schnelllebigen konjunkturellen Schwankungen unterworfen ist. Welche Plattformen sind denn da für euch für die relevantesten, beziehungsweise gibt es auch welche, die in der Vergangenheit vielleicht mal bedeutsam waren, aber dann wieder an Relevanz eingebüßt haben, vielleicht aufgrund dessen heute gar nicht mehr bespielt werden?
Ja, also da gibt es natürlich eine sehr starke Volatilität in diesen Plattformen, gar keine Frage. Und auch das, was bei den Jugendlichen ankommt, ist sicherlich sehr unterschiedlich. Wobei ich glaube, dass Instagram da, und das spielen wir auch hauptsächlich und am meisten auch, dass Instagram bei den jungen Leuten einfach die Plattform ist, wo man die meisten erreicht. Was du zuletzt angesprochen hast, was gar nicht mehr Beachtung findet, und wir zum Beispiel nur nebenbei bespielen, ist Facebook. Ich habe gerade meine Kinder erwähnt, die haben noch nie einen Facebook-Account besessen, und die sind halt schon älter, sage ich jetzt mal, ja, aus dem Blick der Jugendlichen, die Instagram benutzen. Dann gibt es natürlich TikTok, was wir auch hin und wieder bespielen, wo man ja auch mal wirklich hunderttausende Reichweiten erreichen kann, wenn man genau trifft, was da so den Algorithmus oder die Leute, die sich das anschauen, anspricht. Aber hauptsächlich ist es Instagram plus LinkedIn, wo wir natürlich auf eine andere Art und Weise kommunizieren. Das ist eher in Richtung B2B-Geschäft, weil da natürlich eine ganz andere Klientel unterwegs ist. Und ansonsten gibt es natürlich noch YouTube, wo wir auch Videos veröffentlichen. Wir haben beispielsweise auch einen Podcast, den ich mit meinem besten Freund und Geschäftspartner und Mitgeschäftsführer bei Camper mache. Das ist unser Podcast Testosterange, das Unternehmer-Podcast. Den zeigen wir bei YouTube natürlich, aber eben auch bei den Podcast-Plattformen wie Spotify und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, Instagram ist im Moment das Hauptmedium, das wir bespielen. Oder ich würde nicht sagen, sondern das machen wir so. Und ich glaube, dass das auch ja im Moment das ist, wo man die meiste Reichweite erzielen kann, zielgruppenübergreifend, würde ich sagen.
Mhm. Laut einer Studie des Softwareberaters GetApp haben mittlerweile 60% der mittelständischen Unternehmen hierzulande eine sogenannte Social-Media-Strategie. Weitere 34% arbeiten gerade an einer. Ich nehme an, ihr bei Camper habt intern auch bereits eine solche Strategie ausgearbeitet. Was sind denn aus deiner Sicht so wesentliche Komponenten, die eine solche Strategie beinhalten muss?
Also erstmal muss ich jetzt sagen, überraschen mich die Zahlen, weil das wären ja nahezu 90 oder etwas über 90%, wenn ich es jetzt richtig zusammengerechnet habe, die sich damit befassen.
Es sind Eigenauskünfte. Ja, wahrscheinlich muss man die auch nochmal genau.
Ich glaube ja, und ich glaube, dass wir da noch gar nicht so weit sind, weil wenn ich mich selber umschaue, dann kann ich, na, es wäre schön, wenn das so ist. Ich würde das gerne glauben. Das wäre toll. Aber vor allen Dingen, wenn man über Strategie redet. Und da komme ich zu einem Punkt, den man sicherlich beachten sollte. Also ohne eine Strategie und ohne ein erklärtes Ziel, die, sage ich mal, einfach irgendwas zu posten oder mal mach doch mal einen Instagram-Kanal oder mach doch mal einen TikTok-Kanal, vielleicht sogar auf Facebook, Facebook-Präsenz oder sowas, sollte man das lieber lassen. Also man kann da, glaube ich, sehr viel mehr kaputt machen und falsch machen, wenn es nicht geplant ist und vor allen Dingen, wenn es nicht konsistent ist. Da gilt der alte Leitsatz von Printwerbung, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es ein Leitsatz ist, aber dass da eben Kontinuität den Inhalt eigentlich schlägt. Guter Inhalt ist natürlich wichtig, aber eine Kontinuität sollte immer auch gegeben sein. Also eine Anzeige in irgendeiner Zeitung ist jetzt wenig zielführend oder war es früher. Heute ist das ja ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und das Gleiche gilt eben auch für Social Media. Also die Strategie sollte auf jeden Fall beinhalten, dass man es regelmäßig tut. Also wenn man eine Strategie hat, wird das ja wahrscheinlich dann der Fall sein. Und dass man eben auch ja den Inhalt in Bezug auf das Unternehmen. Also es muss immer klar sein, welche Botschaft soll dort bespielt werden. Irgendwas einfach random zu posten. Ich kenne solche Firmen und Unternehmen, Handwerker oder sonstige Betriebe, die das machen. Die posten dann random irgendwas von irgendeiner Baustelle und dann kommt wieder was völlig anderes, lange Zeit gar nichts. Da muss ich sagen, dann kann man es, glaube ich, besser lassen. Ich bin da jetzt natürlich kein Experte, aber das halte ich für falsch. Und es gibt schönen Spruch, kein Content ohne Kontext, also no content without context, heißt, dass man eben nie den Bezug zu irgendwas, also es muss immer erkennbar sein, was will ich damit transportieren, welche Botschaft möchte ich damit aussenden. Und wenn man spätestens in der Caption noch nicht versteht, worum es geht, dann hat man sicherlich da mehr falsch als gut gemacht. Also soll heißen, man braucht A, auf jeden Fall eine Strategie und B, man braucht eine gewisse Kontinuität und man kann nicht einfach irgendwas posten. Das funktioniert leider nicht.
Ist die Implementierung einer solchen Strategie bei euch hauptsächlich die Aufgabe des Marketingteams oder müssen da auch notwendigerweise Akteure aus anderen Ressorts einbezogen werden?
Also erstmal, ja, das liegt in der Verantwortung des Marketingteams. Wir hatten lange Zeit auch eine Agentur, die damit beauftragt war. Das ist insofern etwas schwierig, als die nur von draußen drauf gucken können. Niemand muss das 100% alleine machen oder aus dem Unternehmen heraus, sage ich mal. Aber es sollte immer einer da sein, der dafür eine Affinität hat im Unternehmen, der dann vielleicht mit einer Agentur zum Beispiel zusammenarbeitet. Und ja, es bezieht auch alle anderen mit ein. Also bei uns ist es so, dass der ein oder andere läuft vielleicht noch vor den Kameras weg, aber jeder hat sich daran gewöhnt und weiß, dass wir das machen. Nicht jeder springt jetzt schnell vor die Kamera und will unbedingt da gesehen werden. Das muss auch gar nicht sein. Aber es gibt ja in nahezu jeder Abteilung jemanden, der da eine gewisse Affinität hat. Glücklicherweise, man kann das natürlich nicht erzwingen, aber das ist optimal, wenn das so ist, weil man ja das ganze Unternehmen zeigen möchte. Wenn es immer nur die gleichen Leute sind, die dort vor der Kamera stehen, dann ist es natürlich nicht so authentisch, als wenn es unterschiedliche Menschen sind, wo man auch erkennt definitiv, dass die bei uns im Unternehmen beschäftigt sind. Also wir haben beispielsweise einen Logistikmitarbeiter, der großen Spaß daran hat, sich bei der Arbeit filmen zu lassen und das auch unterstützt oder auch mal die Kamera draufhält, wenn eine größere Anlage zum Beispiel in ein besonderes Land, wo wir jetzt nicht ständig hinliefern, geliefert wird, wenn es besonders beeindruckend aussieht, zum Beispiel ein Container komplett voll mit den gleichen Geräten und Anlagen, einfach so ein bisschen was zu zeigen. Der hat Spaß daran und macht das sehr gerne und liefert auch quasi ungefragt manchmal Material. Und wenn man sowas natürlich erreichen kann, dann ist das natürlich Gold wert. Ja, das kann man nicht, ich sag mal, als Arbeitsanweisung, wie auch immer man das nennen will, jetzt so reingeben und sagen, du musst das jetzt mal machen. Das ist schwierig. Man kann die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu animieren, das zu tun. Und wenn man Glück hat, machen die mit. Und manchmal dauert es eben halt eine Zeit, bis manche auch oder die allermeisten verstehen, warum man das eigentlich macht. Und wenn dieses Verständnis da ist, dass das fürs Unternehmen gut ist, dass es gut ist, dass wir neue Kolleginnen und Kollegen bekommen, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende und so weiter. Wenn das verstanden ist, dass das auf das Konto des Unternehmens und auf den Erfolg des Unternehmens einzahlt, dann sind natürlich viele auch bereit, sich mit zu engagieren. Also um die Frage zu beantworten, ja, es ist wichtig, dass man auch in anderen Bereichen letzten Endes dort oder aus anderen Bereichen Inhalte zeigt und nicht nur, ich sag mal, aus der Marketingabteilung, wie schön es da ist, sondern eben auch anderen aus anderen Bereichen. Wir machen ja zum Beispiel auch, habe ich gerade erwähnt, den Podcast, so zeigen wir aus der Geschäftsführung was. Wir haben da auch noch andere Ideen entwickelt. Wir hatten auch schon ein Live-Format, Wake Up Wednesday hieß das, wo Frederik und ich dann ja morgens einfach so einen kleinen Talk miteinander hatten und über aktuelle Themen gesprochen haben oder Herausforderungen, die wir im Unternehmen hatten. Gerade zu Corona haben wir das auch weitergemacht und weitergeführt und haben da durch auch eine gewisse Nähe, glaube ich, erreicht. Und das ist unheimlich wichtig. Also ist das, wenn man so eine Scheinwelt aus dem Marketing hochpoliert, wie auch immer, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber das reicht, glaube ich, nicht. Sondern man muss da schon eine gewisse Authentizität haben und auch ausstrahlen, damit das geglaubt wird und dann eben auch die Erfolge erzielt, die man damit erzielen will, ja.
Du hast vorher gesagt, es ist auch wichtig, gewisse Affinitäten zu erkennen bei den eigenen MitarbeiterInnen. Darauf zieht so ein bisschen auch meine nächste Frage ab, nämlich Jetzt konkret reingezoomt auf den Bereich des Marketings. Gibt es da Marketing-Mitarbeitende, die ausschließlich für Social-Media-Kommunikation und dessen Monitoring abgestellt sind? Oder ist Social-Media-Marketing dort so eine Art Querschnittsaufgabe für das gesamte Marketing?
Also beides. Es ist eine Mischung. Also es gibt eine Person, die hauptverantwortlich ist für Inhalte auf Social Media. Die Strategie wird natürlich gemeinsam, dann sind natürlich alle gefragt, weil gute Ideen entstehen eben nicht bei einem allein, sondern letzten Endes meistens dann in einem Brainstorming oder wenn viele, sage ich mal, ja, die Ideen mit einbringen und man dann letzten Endes eine gute Strategie entwickelt.
Du hast vorher angesprochen, dass ihr diese eine Kampagne hattet, wo ihr als großen Erfolg verbucht hattet. Was sind da so Kennzahlen oder Indizien, an denen ihr diesen Erfolg messt? Wie sieht das Monitoring von der Social Media Sichtbarkeit bei euch aus?
Naja, also es gibt natürlich Hard Facts, die du dir aus Instagram oder anderen Tools rausziehen kannst. Da habe ich natürlich jetzt die Zahlen nicht im Kopf, wie viele Views im Einzelnen das waren. Ich meine, wenn wir als mittelständisches Unternehmen beispielsweise, ich glaube, dass es ungefähr 8000 Follower sind auf Instagram. Ich müsste jetzt nachgucken tatsächlich. Also das klingt erstmal wenig. Wenn man aber reinschaut, wer da so drunter ist, gibt da auch tatsächlich in dem Bereich viele, die so in dem Schweißbereich auch eine Rolle spielen, also tatsächlich als Markenbotschafter, als Influencer, mit denen wir auch viel zusammenarbeiten. Und man dann schaut, welche Reichweite man so hat, dann ist das für ein mittelständisches Unternehmen, also für das, was wir so machen, schon ganz ordentlich und im Vergleich zu anderen. Also man kann natürlich einen Benchmark machen. Wer sind die anderen Player in den Märkten und welche Reichweiten haben die? Das ist das eine, was man machen kann. Das andere sind natürlich die harten Zahlen, wie ist der Beitrag gelaufen und so weiter und so fort. Das muss man natürlich im Auge behalten. Und auf der anderen Seite ist aber natürlich das Feedback der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die natürlich sich damit auch wohlfühlen müssen, weil man möchte ja in einem Unternehmen arbeiten, was auch nach außen hin einen gewissen Anschein hat. Also wenn jetzt jemand bei uns beschäftigt ist und er läuft dann hier in Frieden durch die Innenstadt und dann spricht ihn jemand an, ein Bekannter vielleicht, der irgendwas gesehen hat, sagt, meine Güte, was macht Kemper denn da für einen Blödsinn, das ist ja irgendwie doof. Oder es kommt jemand und sagt, wow, das ist ja echt cool, was die da auf Instagram machen, dann hat das natürlich einen ganz anderen Impact. Also wichtig ist, dass sich die Mitarbeiter da mit wohlfühlen, dass es da, und da kriegt man natürlich Feedback, entweder ungefragt oder man fragt halt danach in Mitarbeitergesprächen, in 1:1 Gesprächen und so weiter, wo das dann als Feedback auch abgefragt wird. Und das andere ist natürlich, dass man ja Feedback bekommt, zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen. Und das ist ganz oft so, dass das Erste ist, was die Bewerberinnen oder Bewerber sagen, dass die absolut geflasht sind teilweise davon, was wir für cooles Zeugs auf Instagram machen. Und das ist, und das hört man dann halt. Und das ist dann so eine Bestätigung auch. Und ich glaube, wenn, das ist natürlich nicht messbar in dem Sinne, das gefühlt, aber ich glaube, dass wir da schon ganz gute Ohren haben an den Markt, auch in hier in der Gegend, dass wir hin und wieder, und nicht hin und wieder, sondern regelmäßig eigentlich so Feedback bekommen, dass das, was wir da machen, offensichtlich Anklang findet bei den Menschen, auch nicht zuletzt, wenn man eingeladen wird auf Veranstaltungen, wo wir eben darüber sprechen sollen, genau wie wir beide das jetzt tun, um zu erzählen, wie wir das machen. Und ich glaube, dass wir, oder das ist das Feedback, was wir bekommen, dass wir hier in der Region schon herausstechen. Da gibt es sicherlich auch einige andere, die das sehr gut machen und wo man auch gerne zuschaut, wie das gemacht ist und wie die sich dabei entwickeln. Aber das ist natürlich das Feedback, was wir bekommen. Das ist sehr, sehr wichtig, um zu schauen, okay, welche Richtung ist gut, wo geht's hin? Man kann ja auch mal ein bisschen drüber sein und vielleicht das eine oder andere, wo man sagt, das war jetzt vielleicht nicht so gut, daraus lernen und dann auch die Ohren letztendlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu haben und zu sagen, okay, wo können wir das noch besser machen? Habt ihr selber Ideen? Ich glaube, das ist ganz wichtig, neben all der Messbarkeit, die man natürlich hat. Und ja, eben dieses Feedback letzten Endes zu bekommen. Und das ist ja eigentlich mehr wert als eigentlich jede Zahl, irgendeine Zahl, wie gut jetzt ein Beitrag gelaufen ist. Weil da hat man dann natürlich einen gewissen Einfluss drauf, aber auch nicht immer zu 100%.
Jetzt haben wir also über die Indizien gesprochen, die darauf hindeuten, dass ein Beitrag einen positiven Impact hat und auch positiv wahrgenommen wurde. Wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gehen und auf die Erfolgskriterien schauen, gibt es da auch welche, die sich im Zuge eurer Analysen so herauskristallisiert haben? Und wenn ja, was sind denn so vielleicht aus deiner Sicht die drei wichtigsten Elemente, die zur Sichtbarkeit von KMUs über Social Media beitragen, jetzt aus eurer sehr spezifischen Sicht?
Ich würde sagen, dass ein ganz wichtiger Punkt ist Nähe. Also, dass man Nähe zeigt, zulässt natürlich auch und auch bereit ist, Dinge zu zeigen, die vielleicht ja sonst andere Unternehmen nicht zeigen. Also auch, was die Geschäftsführung angeht. Also wir versuchen natürlich durch unseren Podcast, durch unser Live-Format, was wir gemacht haben und durch viele andere Dinge, wo wir selber auch als Geschäftsführung auftauchen, eine gewisse Nähe zu erzeugen. Dass eben die Geschäftsführung nicht unnahbar ist, was sicherlich in dem einen oder anderen Unternehmen vielleicht noch so ein bisschen so ist. Bei uns stehen die Türen auch immer offen der Geschäftsführung, auch wenn die dann nicht immer benutzt werden. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, ob das dann auch tatsächlich genutzt wird. Aber auf Social Media versuchen wir natürlich eine gewisse Nähe zu erzeugen. Und das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Punkte. Dann sicherlich die Authentizität, die man ja entweder hat oder eben auch nicht. Man sollte aber zumindest versuchen, dass alles das, was da gemacht wird, auch eben authentisch wirkt. Also, dass es nicht gekünstelt ist, sondern dass, wenn jetzt jemand, oder anders gesagt, wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber ins Unternehmen kommt und sich entscheidet dafür, fürs Unternehmen auch, weil da das so eine schöne Welt ist, die da gezeigt wird auf Instagram, und der kommt dann oder sie kommt dann ins Unternehmen und das ist gar nicht so, dann ist das schlecht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das, was man da zeigt, auch authentisch ist, dass es also nicht gespielt ist und dass es eben ja, dass es eben echt ist einfach. Und das Dritte vielleicht, das hatte ich auch schon erwähnt, ist, dass es eben nicht zu wild sein darf. Also es muss einen Bezug haben zu dem, also dass das dieser Content- und Kontext-Zusammenhang, dass das eben irgendwo am Ende des Tages auch mit dem Unternehmen noch was zu tun hat. Und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, womit man eben, also das zahlt alles auf ein Konto ein letzten Endes, die Sichtbarkeit, also die Nähe, die man hat, die Authentizität und eben dieser Bezug zum Unternehmen. Diese drei Dinge sind, glaube ich, aus meiner Perspektive mit am wichtigsten. Da sind natürlich sicherlich noch ganz, ganz viele andere Sachen, die man beachten muss die auch, ich sag mal, eher im operativen Bereich liegen. Aber ich glaube, wenn man diese drei Punkte beherzigt, dann ist man da schon ganz weit vorne.
Wir halten also fest, Nähe, Realitätsbezug und so eine gewisse Kontinuität und Bezug zum Unternehmen sind so wichtige Punkte aus deiner Sicht. Vielen Dank, Björn Kemper war das, CEO und Vorsitzender des Verwaltungsrats beim Familienunternehmen Kemper. Ich sprach mit ihm über Möglichkeiten der Sichtbarkeit von KMUs auf Social Media. Vielen Dank für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Die nächste Ausgabe von ISM Perspectives On gibt es dann erst wieder im Herbst. Wir verabschieden uns nämlich an der Stelle in eine Sommerpause. In der Zwischenzeit sei euch aber das mittlerweile durchaus umfassende Archiv ans Herz gelegt, in dem haben sich mittlerweile fast 50 Folgen angesammelt mit vielen Themen, die sich auch super beim Strandurlaub nachhören lassen. Wir hören uns dann wieder im Herbst, wie gesagt. Bis dahin, genießt den Sommer und bis bald.
Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für alle Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.